es Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht. Aber mir hätte man's.
Jo, hallo, hier ist das AGMS-Magazin. Wir grüßen euch. Hier sind der Michael und
der Andi.
Ja, wir grüßen euch hier zu unserer heutigen Sendung. Wir haben wieder tolle Sachen vorbereitet. Ihr glaubt es gar nicht. Letzte Woche ist einiges passiert. Da wollen wir uns drüber unterhalten. Außerdem haben wir auch ein paar Gäste da. Da werden wir uns also auch ein bisschen schlau machen können. Ja, es wird spannende Sache heute, oder?
Ja, pünktlich um 16 Uhr hat es wieder angefangen, das AGMS-Magazin.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, wunderbar, ihr wisst oder? Ja gar nicht, was hier vorher passiert ist. Wir mussten uns noch durch den Dschungel freikämpfen. So Lianen- und Machetenmäßig. Also, wir hören einige Sachen. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen hier noch lokale Mucke, oder? Wie sagt man dazu? Also Musik aus der Region, wie das Gemüse und das Obst aus der Region. Okay, alter Witz, wissen wir schon. Also, wir hören jetzt No Escape von Lava 303.
Yo.
Jo, hier ist das AGMS-Magazin, wir grüßen euch. Ja, das ist schön, dass ihr da seid. Wir haben heute verschiedene Sachen vor, wir haben Gäste.
Wir haben die Spezialexperten eingeladen, meinst du?
Ja, wir können ja gleich schon mal zum Punkt gehen. Was ist letzte Woche passiert? Da gab es eine Aktion hier in Frankfurt. Ich sag nur Oberbürgermeistervilla. Das war ja eine Sache, die hat dann noch ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ganz konkret wurde der Garten der Villa besetzt, okkupiert. Erzähl mal, was war denn da los?
Aufgebaut und sind ein paar Tage da geblieben, einfach um ein bisschen medial die Trommel zu rühren für die Aktionstage, jetzt im Zusammenhang mit Wem gehört die Stadt und Recht auf Stadt, letztes Wochenende.
Also Aktionstage, Wem gehört die Stadt, das ist ja ein bisschen das übergeordnete Thema. Worum handelt es sich da, was passiert da, was ist da passiert, was ist da vielleicht auch in Frankfurt passiert?
Also grundsätzlich war das ein Aktionstag, bundesweit ausgerufener Aktionstag unter dem Motto keine Profite mit der Miete, die Stadt gehört allen. Mhm. Und passiert ist ganz viel, aber an wenige Tage vorher war eben die Besetzung dieses Gartens von der OB-Villa und das war wirklich genial.
Ja, also gut, kommen wir vielleicht zur allgemeinen Sache nochmal später, hören wir uns lieber nochmal ein bisschen genau an, was da passiert wird. Also es gibt eine Villa, die ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die von der Stadt Frankfurt und die wird sozusagen dem regierenden Oberbürgermeister immer zur Verfügung gestellt. Sehe ich das richtig?
Soweit ich das gehört habe, hat der letzte Bürgermeister in 1970 drin gewohnt. Seitdem steht die leer, weil jeweils die Bürgermeister immer woanders wohnen wollen.
Also die haben sich dafür entschieden, dieses Angebot einfach nicht in Anspruch zu nehmen, sondern haben dann woanders gewohnt. Okay, aber dieses Grundstück und diese Villa darauf gibt es nach wie vor. Die wird auch sozusagen vorgehalten.
Noch der prominenteste Leerstand in Frankfurt.
Ja, man muss sagen, das ist ja in einer recht interessanten Gegend. Und zwar, das ist im Süden von Frankfurt. Da kommt man ja auch gar nicht so einfach hin, oder? Da muss man sich ein bisschen durchschlagen.
Also so einen Kilometer hat man schon von der nächsten Bahnanbindung gehabt. Mhm. Lerchesberg. Die fahren alle große Autos da.
Ach so. Okay, das heißt, da gibt's jetzt diese Villa und die steht da jetzt relativ lange schon leer und da haben sich ein paar Aktivisten gedacht, ey, das ist doch die Gelegenheit. Und dann sind die Aktivisten dahin, du warst auch dabei oder hast da zugeguckt oder hast mal die mal besucht? Die sind dann im Garten und haben Zelte aufgestellt oder wie? Wie muss ich mir das vorstellen?
So kann man sich das vorstellen. Zelte aufstellen, Banner aufhängen, Fackeln anmachen, dass man ein bisschen was sieht und dann erstmal Versammlung und besprechen, wie man weiter vorgehen will.
Okay, was habt ihr denn dann besprochen oder wie ging es denn dann weiter? Was ist denn passiert?
Naja, wir haben uns auf die verschiedenen Möglichkeiten der nächsten Stunden eingestellt, die am Endeffekt recht harmlos waren. Wir haben irgendwann herausgefunden, dass die Garage offen steht, also alles, was wir da machen, quasi total legal ist, öffentlich zugänglicher Raum. Ja, und haben dann am nächsten Tag irgendwie Kontakt mit der Stadt gehabt, die auch irgendwie nicht genau wusste, wie sie damit umgehen soll, dass da jetzt plötzlich Leute im Garten zelten. Eigentlich interessiert die ja nicht groß, aber sie wollten dann doch schon, dass wir wieder gehen und wir haben eine Vereinbarung mit ihnen getroffen.
Aha, und die Vereinbarung sah aus?
Nur, dass wir einfach am nächsten Tag, das war in dem Moment der Samstag, vor der Demo wieder abrücken. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir länger als einen Tag drin sein dürfen oder überhaupt nicht geräumt werden innerhalb von einem Tag. Und das haben wir irgendwie zum Anlass genommen, nochmal uns einen netten Abend da oben zu machen. Die Nachbarn haben einen Grill vorbeigebracht, gab auch viel Kaffeespenden und sowas. Wir haben eine Riesenkiste mit Kreppeln gekriegt, also die Nachbarn waren wirklich gut da oben. Haben wir uns noch einen Abend gut gehen lassen, bevor wir dann zur Demo sind.
Ich verstehe. Das heißt, es ist da oben, was heißt da oben? Oben kann man ja sagen, das ist ja so eine ganz leichte Anhöhe. Von dem Berg würde ich ja auch nicht unbedingt reden.
Die Abendsonne.
Ja, trotzdem ist es da ja insofern relativ gediegen. Das ist so eine Villengegend, wie man sich das vorstellen würde, oder?
Ja, also man sieht es gerade an den Neubauten, die werden immer größer da. Es gibt noch ein paar ältere, die sind aber auch schon hochklassifiziert gebaut. Ich schätze so, die meisten sind aus den 60er Jahren oder sowas von dem Bestand, der noch da ist. Es ist ja für meine Verhältnisse, ich wohne jetzt an der Friedberger Landstraße, relativ ruhig. Aber die Nachbarn meinen, es wäre auch besonders ruhig, weil die Flugzeuge, die da ja jeden Tag drüber brettern, in dem Moment wegen dem Wind nicht so in dem normalen Turnus fliegen. Also normalerweise kann man da in alle 1,5 bis 2 Minuten mit einem riesen Krach rechnen.
Also ich habe mir das mal angeguckt und auch mal angehört. Ich war auch dort und habe gesehen, ja, da fliegen relativ dicht, also jetzt in nicht ganz so hoher Höhe, fliegen da Flugzeuge auch direkt drüber. Das heißt, auch dort wird so eine Problematik von, ich sag mal, dem Flughafen und der Stadt auch ziemlich deutlich. Es gibt ja noch ganz andere Gegenden, sei es nach Westen raus oder auch um den Flughafen drumherum, oder auch nach Osten raus, wo eben ganz stark eine Beeinträchtigung, eine Belastung der Bevölkerung durch die startenden und landenden Flugzeuge stattfindet.
So, das beeinflusst schon. Ich habe das irgendwie am schnellsten gemerkt, dadurch, dass irgendwann plötzlich mal eine Lücke war und kein Flugzeug kam und ich plötzlich nervös wurde, weil irgendwie der Krach gefehlt hat. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und dann gemerkt, okay, ja, da ist kein Flugzeug, deshalb. Irgendwas war falsch.
Also ist Frankfurts Edelgegend, Villenbezirk auch nicht ganz verschont von dieser Problematik. Naja, ihr habt euch also die Villa ein bisschen angeguckt, war dort am Rasen und letzten Endes wolltet ihr ja auch auf eine Problematik hinweisen. Ihr habt ja nicht gezeltet, weil es jetzt ein schöner Rasen war, sondern weil es ging euch ganz klar um eine Situation, die hier in Frankfurt stattfindet.
Ja. Also,
wie ist denn da die Situation, also hier in Frankfurt, es ist eine Großstadt, das heißt, es gibt ganz klar einen Stadtkern und einen inneren Bereich, aber natürlich auch Außengebiete, wo viele Leute wohnen, die pendeln, aber eine Problematik ist ja nach wie vor, dass selbst in der Innenstadt das Wohnen relativ teuer ist, oder?
Und nicht billiger wird, also es gibt irgendwie Fälle, wo Leute aus ihren Wohnungen teilweise rausgeklagt werden auch oder sonst mit fiesen Mitteln wie Baustellen direkt vom Fenster oder sonst irgendwie dazu genötigt werden, ihre Wohnungen aufzugeben, weil ein neuer Investor oder Hedgefonds, der das Ganze finanziert und Luxus renovieren will, um das einfach als Eigentumswohnung weiter zu verkaufen. Also da werden ganz normale, unbescholtene Bürger, die schon ihr Leben lang in Frankfurt wohnen, quasi gegängelt dafür, dass irgendjemand anders oder eine Kapitalgesellschaft Profit daraus schöpfen kann. Das ist der Standard.
So eine Situation ergibt sich ja zurzeit auch ein bisschen im Osten von Frankfurt, beim Neubau der Europäischen Zentralbank. Da hört man ja auch ab und zu immer was. Das ist ja eine Gegend, die möglicherweise durch die Bank und durch die, ich sag mal, auch Wohngebäude drumherum und natürlich ein Interesse von Vermietern, die natürlich auch an Bankmitarbeiter aufgrund der kurzen Entfernung auch zu vermieten und dann natürlich auch eine Möglichkeit sehen, da unter Umständen einen ganz anderen Schnitt zu machen. Ich sag mal, als durchschnittlicher Frankfurter, die sich eine durchschnittliche Miete leisten können, oder?
Also es geht insgesamt für viele Leute gar nicht mehr. Es geht, da hat aber der Mietspiegel und die Lagenzuschläge auch einen ganz großen Anteil, was die Politik macht. Die Gesetze, die dazu erlassen worden sind, sind so, dass der Mietspiegel die höchsten, also die Neuvermietungen nimmt. Die Neuvermietungen sind alle höher. Und der Lagenzuschlag ist in Frankfurter Besonderheit, weil Bockenheim zum Beispiel und Gallus sind mittlerweile Innenstadtlage 2, so nennen die das selbst. Also die Innenstadt hat sich ausgeweitet nach außen. Und die Leute sollen das mitzahlen und selbst die einfachsten Blockrandbebauungen aus den 60er, 70er und auch vielleicht auch noch 80er Jahren werden mittlerweile höher vermietet, was für die Leute da drinnen gar nicht mehr geht, weil ihre Löhne sind nicht annähernd überhaupt so gestiegen, geschweige denn, dass in den letzten Jahren gehen sie ja alle wieder runter, die Löhne. Das heißt, die Leute, die da drin wohnen, werden komplett alle existenziell bedroht.
Das ist natürlich Das ist natürlich eine sehr ungünstige Situation. Frage, aus eurer Sicht, wie kommt denn dieser Mechanismus zustande? Was steckt denn dahinter? Warum passiert das denn? Ich meine, dass es immer Vermieter gibt, die einen guten Schnitt machen wollen, ist aus deren Sicht nachvollziehbar. Aber es gab ja auch immer Regulative, die dafür gesorgt haben, dass das nicht über die Stränge kam, beziehungsweise selbst wenn wir Angebot und Nachfrage gegenüberstellen, ist das wirklich nur ein Marktmechanismus oder gibt es da auch steuernde Elemente?
Also es ist beides, es ist Marktmechanismus und staatlich. Es gibt mehrere Gründe, warum das in Frankfurt so ist, aber bundesweit sieht es ja nicht anders aus und auch europaweit ist es nicht unbedingt besser. Das eine ist der Punkt mit dem Mietspiegel, das ist ein Regularium aus der Stadt selber. Dann gibt es das Landesrecht und das Bundesrecht, was wiederum Mieten und Mietrecht beeinflusst. Und das dritte, also das nächste ist, dass Frankfurt eine Global City ist. Das ist halt die Orientierung der Grund- und Bodenpreise orientiert sich an den Global Cities weltweit und nicht an dem, was hier Leute verdienen. Das ist völlig unabhängig davon. Und genauso schießen auch die Mietpreise weg. Und das vierte ist die Krise, wo mittlerweile nach der Bankenkrise, dass ja in eine Staatenkrise übergegangen ist und die Leute mittlerweile lieber eine Wohnung kaufen und sich verschulden, um nicht in eine Mietproblematik zu kommen. Also es sind wesentlich mehr Probleme als eins.
Ja, du hast eben Global City angesprochen. Ich meine, das ist ja jetzt kein Label, das man einfach mal bekommt oder so. Was ist denn der Mechanismus, der dazu führt, dass das eine Auswirkung hat, weil gut, Frankfurt ist eine Großstadt, jetzt ist vielleicht auch gerade der Flughafen vielleicht eines der, ich sag mal, aus ökonomischer Sicht ein Aushängeschild, wo man sagen kann, hier viele Verbindungen gehen über Flughafen Frankfurt. Ist das ein Faktor für so einen Begriff Global City oder was steckt da dahinter?
Also es ist auf jeden Fall ein Faktor, ein Verkehrsknotenpunkt zu sein, es ist ein IT-Knotenpunkt, es ist ein Bankendienstleistungssektor-Punkt. Also es gibt mehrere Sachen, die für eine Global City wichtig sind. Bei Frankfurt ist es halt so, das ist die einzige Stadt bundesweit, die diesen Alpha-Rang hat. Also da gibt es eine regelrechte Rangfolge, die oberen Kapitalkreisläufe einordnet. Und das ist so ein Ranking, wie man das aus anderen Sachen auch kennt, was sie da immer jeweils gegenseitig bewerten. Aber das hat mit den unteren Kapitalkreisläufen oder mit den normalen Einkommen nicht mehr viel zu tun, sondern es ist ein völlig abgesetzter Teil, der aber die Leute in der Stadt komplett beeinflusst. Also egal in welchem Lebenspunkt.
Gut, das heißt, die können sich da, das heißt, Leute wie du und ich, die also jetzt irgendwo in Frankfurt wohnen, da kann man sich auch gar nicht richtig gegen wehren oder dafür oder dagegen was tun, weil man einfach nicht Teil dieser, ich sag mal, globalen Berechnung ist und letzten Endes da keine Brotkrumen runterfallen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, was tun können wir schon dagegen, nur wir müssen wissen, mit was zu tun haben. Und okay. Wir haben es mit was zu tun, was natürlich viel größer ist, das ist aber Kapitalismus im Allgemeinen. Aber weil die Menschen können sich schon zusammentun und versuchen dagegen was zu tun. Und das merkt man ja auch allein an dieser Mietproblematik, wie schnell die Politik nervös wird, wenn sie nur mal hört, dass tatsächlich wieder eine Wohnungsnot da ist, die sie vorher nicht mal wahrnehmen wollte.
Gut, also knifflige Sache. Ich denke, wir werden uns ja gleich noch mal ein bisschen weiter darüber unterhalten, was der Aktionstag bedeutet, was man da machen kann, wie das aussieht. Und werden da auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also zuerst hören wir jetzt noch mal ein bisschen Tracky Birthday und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Also ich muss das mal richtig stellen. Das handelt sich hier nicht um Affenmusik, wie jetzt hier mein Moderator gerade behauptet hat.
Ich habe gedacht, du hättest das frisch aus dem Dschungel geholt.
Ach, Tracky Birthday. Ist doch einer der Kollegen, den wir schon öfters hier in unseren Sendungen spielen. Sozusagen einer der Dauergäste. Gut, gell?
Ja, sehr schön.
Ja, wir unterhalten uns aber jetzt hier über die Mietsituation in Frankfurt. Ganz knifflige Geschichte. Das ist ja nicht erst seit heute so, oder?
Nee, das ist schon seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so, dass Frankfurt sich auf den Weg gemacht hat, zu eine Global City zu werden. Und die erste Bewegung, die ohne es bewusst analysiert zu haben, sich dagegen gestellt hat, war die Häuserbesetzungsbewegung in Anfang der 70er Jahre im Westend, die ja auch dann am Ende relativ heftig zusammengeschlagen worden ist oder niedergeschlagen, wo aber auch Mieterinitiativen und Studentenbewegungen zusammengearbeitet hat und die ersten Besetzungen ja italienische und spanische Familien gemacht haben im Westend. Und das ist eine sehr interessante Situation, weil da die Stadt auch völlig in Aufruhr war. Wie soll sie damit umgehen? Und deswegen Politik auch per se sehr, sehr unruhig bei Wohnungsnot ist, weil sie wissen, da kann es ganz andere Konstellationen zusammengeben, wie Leute zusammenarbeiten können, als bei vielen anderen Politikpunkten.
Hm. Vielleicht jetzt erstmal noch eine Sache, wenn du sagst, das ist eine historische Entwicklung.
Ja.
Die erste Frage, die ich mir dazu einfällt, ist natürlich, ist das jetzt vielleicht nur Zufall, dass es vielleicht aus ganz verschiedenen Gründen zu so einer angespannten Situation kommt, oder ist das eher eine Folge, die sich einfach nur die dieselbe Qualität hat, aber sich jetzt einfach nur in der Intensität verschärft? Was ist denn da eure Einschätzung? Was ist denn da deine Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist, dass es nicht ein Zufall ist, sondern eine ganz konsequent hergestellte Situation. Die Politik lässt die Sozialwohnungen aus der Bindung rausfallen. Die rausgefallenen Wohnungen aus der Bindung können wieder höher vermietet werden, können umgestaltet werden, können teurer werden, werden zusammengelegt, werden größer gemacht oder was weiß ich, alles Mögliche, was da möglich ist, um es teurer zu machen.
Aus der Bindung bedeutet?
Sozialbindung heißt es, der Mietpreis in einer bestimmten Höhe nicht übertreten darf. Und das ist, wird immer befristet und danach sind die Wohnungen dem freien Wohnungsmarkt überlassen sozusagen.
Ah, okay.
Und diese Bindung, wenn ich glaube, die Wohnungen haben sich, die es bundesweit gibt, mehr als halbiert. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es sind wahnsinnig wenig Wohnungen und es wird angepeilt in den nächsten 2-3 Jahren, dass es noch weniger werden. Das ist eine gemachte Wohnungsnot an dem Punkt. Und der andere Teil, der marktwirtschaftliche, ist so, dass die Preise so nach oben schießen, dass die Leute sie einfach schlichtweg nicht bezahlen können. Also es gibt so einen Doppeleffekt.
Mhm. Du sagst nicht bezahlen können, das heißt ganz konkret, dann bleiben auch Wohnungen leer, beziehungsweise Wohnungen werden nicht weiter vermietet, also werden geräumt, weil dann die Mieter nicht mehr bezahlen können, oder wie muss ich mir das
vorstellen? Also in den niedrigeren Segmenten werden die Wohnungen so schnell wie möglich immer wieder belegt und da, wo aber die Chance ist, dass sie in dem Rahmen, da wo diese Wohnungen stehen, das können ganz normale Blocks sein, plötzlich so ein parkähnliches Umgebung ist, wie an der Nidda oder sonst wo, und das jetzt innerhalb dieser Stadt einen hohen Wert bekommt, weil die Stadt wie nicht nur Speer, aber mehrere Stadtarchitekten gesagt haben, sie wollen innerstädtisch verdichten, nicht mehr nach außen bauen, sondern innerhalb der Stadt bauen, bedeutet das, dass jede Wohnung, die innerhalb dieser Stadt irgendwie im Grünen liegt, natürlich eine wahnsinnige Rendite bringen kann. Und das genau passiert sogar bei diesen Blocks, dass versucht wird, die Leute rauszukriegen und diese Blocks so aufzumöbeln, dass sie den Ansprüchen der neuen Bewohnerinnen, die vielleicht dann auch mehr Geld haben, entsprechen.
Gibt es denn diese neuen Bewohner, die sich das auch alle leisten können und wollen?
Bisher ja, also die Stadt hat einen Zuzug von Fachkräften und von Leuten, die in dem Finanzsektor, in dem Dienstleistungssektor, in dem IT-Sektor und so weiter arbeiten, die braucht es. Gleichzeitig, und das ist immer der Punkt bei Global City insgesamt, werden sich die Widersprüche zwischen Arm und Reich total verstärken, weil der ganze andere Teil des Dienstleistungssektors, ob's die Ernährung ist, ob's Kochen ist, ob es Betreuung der Kinder ist, ob es Fachkräfte im Krankenhaus sind und. Die können sich diese Mieten alle nicht mehr leisten.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, unter Umständen bedeutet das, dass absolut gesehen die Zahl an, ich sag mal, Wohnungsbelegung vielleicht sogar gleich bleibt, aber die Situation für die nicht so viel Verdiener sich deutlich dramatisch verschlimmert.
Genau, das ist in den letzten Jahren, hat sich das verschärft. Eindeutig verschärft. Also wir haben Umfragen gemacht im Gallus, und da war es so, dass die Leute zwischen eine Warmmiete, also das meint mit allen Umlagen, weil damit müssen die Leute rechnen, von ihrem Nettoeinkommen zwischen 30 und 40, zwischen 40 und 50%. Und je weniger Nettoeinkommen die Leute haben, desto höher schießt es deutlich über 50% ihres Nettoeinkommens. Wir haben ja auch mit mehreren Leuten darüber geredet und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie die Leute überleben hier.
Also ein Prozent des Nettoeinkommens dafür zu verwenden für
die Mietpreis. Miete. Für die Miete und allem, was da zusammenhängt, was man bezahlen muss, um überhaupt in der Wohnung leben zu können, weil ich kann sie ja nicht komplett ungeheizt lassen, dann
kann
ich da drin ein Feuerchen machen, dann lebe ich da auch nicht mehr lang drin.
Okay, knifflige Situation. Es gibt jetzt viele Fragen, die ich mir stelle. Mhm. Da müssen wir mal gucken, wo wir jetzt rangehen. Zum einen ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ist das jetzt vielleicht wirklich eine strategisch erzeugte Situation? Oder ist also nicht nur Zufall, dass das jetzt irgendwie zusammenkommt, sondern gibt es ein klares Interesse, dass das so ist, wie es ist? Und wer hat dieses Interesse und wie hat er das erreicht? Und dann natürlich auch die nächsten Schritte, muss das so sein? Kann das nicht anders sein? Wir können da auch Alternativen aussehen. Hm. Du hattest gesagt, historische Entwicklung. Wenn wir uns jetzt angucken, wer ist an dieser Entwicklung beteiligt, was hat denn jetzt wirklich, ich sag mal von außen betrachtet, ganz grob gesehen, was hat denn wirklich Einfluss auf den Mietpreis? Ist es jetzt nur die Nachfrage, also die Mieter, die wohnen möchten und die Vermieter, die also Bausubstanz zur Verfügung stellen, oder gibt es da noch andere Player, die da mitspielen, andere Faktoren, die da Einfluss haben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich hatte ja vorhin schon mal was zu Global City gesagt. Und Global City bedeutet ja auch, dass hier bestimmte, oder andersrum, Kapitalismus ist dezentral organisiert. Global City ist das, wo es zentral versucht wird zu organisieren. Und dafür braucht es Leute, die alle möglichst rasch sich erreichen. Also es gibt sehr wohl auch im Kapitalismus, der dezentral organisiert ist, ganz viele Sachen, wo die Leute sehr wohl, die die Entscheidungen treffen, sich schnell treffen müssen und nicht nur per Telefon, per Internet oder irgendwas. Und das ist so die Funktion von Global Cities, dass da bestimmte Sachen müssen zentral organisiert werden, damit sie dezentral funktionieren. Das ist so ein Punkt. Das heißt, diese ganzen Leute werden hier gewünscht, das wünscht sich auch die Politik, und dafür werden ganz viele Weichen gestellt in der Stadt. Das ist dann nicht nur das Mietthema, um das hier anzusiedeln. Und je besser das funktioniert, je besser das Investorenklima ist, desto mehr kommen auch hierher und werden dieses Global City mit stärken.
Aha. Und ist es jetzt, ich sag mal, einfach die Politik oder sagen wir so, ist es der Oberbürgermeister, der sich das einfach wünscht? Ach, machen wir doch Frankfurt mal hier zu so einem Treffpunkt für die Superentscheider. Oder diese Richtung, die muss man ja auch einschlagen, und wie du schon sagst, in verschiedenen Bereichen, Kommunikation, Transport, Unterbringung.
Logistik ist auch sowas, ja.
Wer verfolgt denn diese Strategie? Gibt es da überhaupt eine klare Klasse von Personen oder Institutionen, oder ist das eher wie ein Filz, stricken da alle irgendwie dran und versuchen das zu erreichen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich würde jetzt so sagen, dass das alle einer bestimmten Ideologie eher folgen, als dass das eine Person entscheiden kann. Ein OB fällt man alleine genauso wenig wie irgendwer. Aber in der Zusammenstellung, dass alle diese unternehmerische Stadt richtig finden, dass sie denken, dass es nur so gehen kann, dass Kapitalismus das Einzige ist, was sie als mögliche Wirtschaftsform und Demokratieform, das ist ja das Wichtige dabei, also sie denken ja, dass es nur so geht. Das, denke ich, ist der Punkt, warum es so läuft. Und was wir dagegen machen können, ist, dass man diese Hegemonie aufbricht, dass es nur so geht. Und da gibt's ja seit ein paar Jahren auch tatsächlich so Stachel da drin, dass es nicht mehr einfach nur so geht.
Das wäre jetzt ein bisschen meine Frage. Was wären denn Ansätze, um sozusagen so eine Situation auch, ich sag mal, zu ändern? Beziehungsweise, erste Frage, wo soll es überhaupt hingehen? Müssen wir uns vorstellen, wir wohnen jetzt alle in Kommunen auf dem Land und versorgen uns selber? Oder, naja, ihr lacht, aber welches der vielen, das war jetzt ein Beispiel für eines der Modelle, wie wir uns das Leben hier in dem Land vorstellen können. Was wäre so da ein Ziel? Also was wäre so eine Utopie? Und dann die Frage, wie kann man da hinkommen? Wie sieht eine Utopie aus?
Das ist immer die schwierigste Frage und am schwierigsten zu beantworten aus den Verhältnissen, die wir gerade haben. Aber eine wichtige Sache beim Wohnraum wäre es ganz konkret, Wohnraum darf keine Ware sein. Dieser Wohnraum muss wieder dem Markt entzogen werden. Das heißt aber nicht nur, dass es dann irgendwelche Genossenschaften oder so gibt, sondern dass es auch eine Wohnraumform gibt, in der das, was jetzt zum Beispiel in kleineren Grüppchen oder bei allen möglichen Leuten schon läuft, dass sie immer wieder versuchen, sich zu verständigen. Was wollen wir? Wie wollen wir leben? Dass das, was Zentrales ist, als Auseinandersetzung unter den Leuten und gleichzeitig aber, solange Wohnraum Profit verspricht, wird er gemacht. Da werden wir nie was gegen tun können, wenn wir nicht diesen Druck aufbauen, dass das dem entzogen wird. Dass das kein Kapital mehr ist, was zu Profit gemacht werden kann.
Jetzt, ich erinnere mich da ganz dunkel, war das nicht sogar mal... Okay, wenn wir diesen Leitspruch, wie soll ich sagen, Eigentum verpflichtet, egal wie der heute umgesetzt wird, aber das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Vision, die manche Unternehmer für sich ja selber noch gesehen haben. Also sozusagen immer auch eine Verantwortung mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, die einzusetzen. Ist ein Ansatz zu sagen, okay, wir müssen uns nur der gierigen, gierigen Vermieter entledigen, oder ist das ein prinzipielles Problem, dass wir sagen, das muss ganz woanders entschieden werden und selbst gutmeinende oder wohlwollende Kapitalisten helfen uns überhaupt nicht weiter, weil die zwar eine gute Absicht haben, aber die Lage auch nicht weiter aus dem Karren ziehen können.
Also in der Perspektive, denke ich, geht es nur, indem es kein Teil mehr des Marktes ist, ganz eindeutig. Und da gibt es ja auch einen Begriff für, der ist nur nicht mehr so aktuell, das heißt Vergesellschaftung, aber Vergesellschaftung eben mit einer basisdemokratischen Variante, weil auch früher gab es schon mal Vergesellschaftungen in den sozialistischen Staaten, die hatten aber da hat der Staat alles dirigiert und die Leute hatten wieder kein Mitspracherecht und es bräuchte so eine Mischung aus dem, dass die Leute da mitbestimmen und selber sagen können, wie wollen sie das haben, und dem, dass der Markt da drin nicht, also dass es im Endeffekt keinen Kapitalismus gibt, der das bestimmt. Also in dem das sich entscheidet.
Erinnert mich daran, dass in den 70ern habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, selbst die SPD hier in Frankfurt eine Kommunalisierung des Bodens, nannten sie es, gefordert hat.
Also Kommunalisierung in dem Sinne, wie zum Beispiel auch teilweise noch, ich meine, da gibt es ja auch Gegenbestrebungen oder auch wieder Rückbestrebungen, aber sowas wie Wasserwerke oder Straßen, die erstmal kommunal betrieben werden, beziehungsweise durch eine Gemeinschaft betrieben werden und letzten Endes da erstmal keine private Veräußerung stattfindet.
Ich finde, das sind alles so Verteidigungskämpfe, um nicht dem ausgeliefert zu werden, was zum Beispiel mit dem Wasserpreis in Berlin gibt, es ja den Wassertisch und Energietisch und ich weiß nicht, also solche Sachen, wo man versucht, Verteidigungskämpfe zu organisieren und dann versucht zu organisieren, wie sieht die Mitbestimmung daran aus? Wie kann das, dass nicht wieder irgendwer darüber bestimmt, sondern dass die Leute da mitbestimmen können? Und das ist ein sehr komplizierter Vorgang. Gleichzeitig glaube ich, dass in den kleinen Initiativen, die alle machen, wo sie sich darüber verständigen, wie machen wir jetzt weiter, was du vorhin erzählt hast von dem Garten, man geht rein und dann überlegen sich alle, wie machen wir jetzt weiter. Das ist ja sowas, so ein minimaler kleiner Punkt, wie das gehen könnte. In großem Rahmen sieht das sehr, sehr viel schwieriger aus, aber wäre interessant.
Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, du sagst ganz klar, machst die Aussage, es geht darum, dass auch eine Kommunikation stattfindet und die Leute, die direkt betroffen sind, auch erstmal da mitmischen können.
Und auf einem großen Rahmen in der gesamten Gesellschaft, ne, kann ich es jetzt nicht ausdenken, wie das alles gehen soll, aber das wäre mein Anspruch, dass nicht immer über die Köpfe der Leute entschieden wird, was passiert.
Okay, kniffliges Thema, wir werden uns da nochmal weiter unterhalten. Wir haben jetzt nochmal eine Musik, also was hören wir denn jetzt, Anni, sag mal.
Wir gehören uns mal ein bisschen Reggae für alle Reggae-Fans.
Echt, der Reggae? Jamaika pur, los.
Nein,
los.
Nicht der Jamaika, aber es ist ein deutscher.
Da müssen wir auch nochmal hin. Reggae Sunsplash Festival, oder?
Oh, das wäre so schön.
Also komm, Musik, fahr ab. Los. Los geht's. Also, wir grüßen euch wieder. Hier sind wir wieder. Und zwar direkt im ABS-Magazin aus dem Studio 1 von Radio X. Gut, gell?
Also, schöne Lache.
Wir unterhalten uns über die Frage, was hier in Frankfurt oder auch in Städten in Deutschland los ist. Es gab jetzt am Wochenende eine Aktion, und zwar Demo. Wir haben schon gehört, ein paar Aktivisten haben die Oberbürgermeistervilla kurzerhand den Rasen besetzt. Also die waren auf dem Rasen und haben da mal ein bisschen gezeltet. Am Samstag darauf gab es dann auch hier in Frankfurt eine Demo. Was ist denn da passiert? Was hat denn stattgefunden?
Ja, also die Demo war einfach eine ganz einfache, normale Demo, ging am Hauptbahnhof los und ist aber diesmal nicht durch die Innenstadt gelaufen, sondern durch zwei Stadtteile, nämlich erst zum Gallus und dann nach Bockenheim. Und dort gab es dann jeweils immer Beiträge, was da in dem jeweiligen Viertel los ist und was da passiert. Also unter anderem auch ein Redebeitrag zu Global City, was ich vorhin erzählt hatte. Und ganz viel zu den konkreten Sachen. Es gibt einen Stadtteilladen in der Koblenzer Straße, der jetzt das Haus verkauft worden ist und wo nicht klar ist, wie es weitergeht. Oder in Bockenheim, die Stadtteilinitiative hat erzählt, was sie machen. In Bockenheim war dort auch gab es auch noch so eine Verleihung Das war so eine witzige Sache eher, so eine goldene NATO-Draht-Verleihung. Da gibt es auch Bilder im Internet zu verschiedenen Orten. Und auf der Demo wurde das Headquarter für gute Köpfe unter einem Dach, das ist das ehemalige Verwaltungsgericht an der Schlossstraße, Adalbertstraße-Ecke. Das ist ein Studierendenwohnheim, wo Eltern für den Vertrag unterschreiben müssen, weil die Zimmer kosten 18 oder 20 Euro pro Quadratmeter.
Hui.
Und sind, gehören mit zu dem Teil, die wiederum die Grund- und Bodenpreise in Bockenheim hochziehen, ne, nach oben bringen.
Mhm. Gut, die Uni in Frankfurt ist ja da auch da am Campus, wie sagt man, es gibt ja jetzt den Campus Westend, aber auch eben
Campus, also Bockenheim.
Am Bockenheim, sozusagen an der Bockenheimer Warte ist ja auch, sind ja auch dort in der Gegend einige Gebäude. Das heißt, das ist schon eine Gegend, wo auch viele Studenten ja gerne wohnen würden, weil sie da sowieso täglich sind. Das waren jetzt so ein paar Punkte in Frankfurt. Gab es denn da auch jetzt noch andere Aktionen jetzt am Wochenende, beziehungsweise haben da noch andere Aktionen stattgefunden, außer dieser Demo oder so? Was ist denn da so passiert?
Naja, es gab ja erstmal vor der Demo verschiedene Aktionen in den Stadtteilen. Da gab es zum Gallus zum Beispiel ein offenes Wohnzimmer quasi, kostenlos. Da konnte man auf der Couch rumsitzen und einfach über das Thema ein bisschen diskutieren, so die Plätze bevölkern, denke ich auch ganz wichtig für in den Stadtteilen. Dann gab es in Hanau einen Lauf.
Baustellenslalom.
Habe ich nicht so genau verfolgt, ja, was
das
die gemacht haben.
Normalerweise nicht immer hier in der Innenstadt, wenn man irgendwie unterwegs ist.
Ja, aber die haben das anders gemacht. Die haben den Baustellenslalom, die haben das so ein bisschen auf die Schippe genommen und versucht, sich darüber lustig zu machen, weil real ist es ja nicht lustig, aber wenn man immer wieder merkt, man macht was dagegen und verliert die Kämpfe. In Hanau, die Initiativen haben gegen diesen Investor verloren, der die Innenstadt ausbaut, der Leute ein ganzes Karree entvölkert hat und abgerissen. Also da hat die Stadt auch wieder mit dem Investor ganz stark zusammengearbeitet und das dahin gebogen. Und die Leute, die dagegen gearbeitet haben, sind immer noch dabei und machen was dagegen, aber gleichzeitig gibt es manchmal nicht mehr als Zynismus dafür. Und dieser Baustellenslalom ist reine Satire gewesen. Und das war für die Leute selber wenigstens so, dass sie gesagt haben, damit können sie was anfangen.
Ah ja, also Jubeldemo quasi.
Genau.
Dann gab es noch in Oberursel, war das, glaube ich, eine symbolische Besetzung eines Hauses aus Solidarität mit Flüchtlingen oder Papierlosen. In Oberursel ist die Situation, glaube ich, so, dass da geplant ist, ein neues Abschiebegefängnis zu bauen. Und in Ingelheim, das wird geschlossen. Das ist so ein bisschen Marschelei.
Und es gibt dort einen Containersiedlung. Die ist ziemlich heftig. Ja. Also wo die Leute auch wirklich es ganz schrecklich finden, da zu sein.
Mhm. Also verschiedene Aktionen, die jetzt am Wochenende stattgefunden haben.
Da gab es aber noch mehr Aktionen, oder? Also da war noch was auch mit einer Vorlesung oder was habe ich da gehört? Oder bin ich da falsch informiert?
Ich weiß noch von der Fahrraddemo.
Ach genau, die Fahrraddemo, das war das.
Genau. Mhm. Und mehr weiß ich jetzt aber auch langsam nicht mehr. Aber vielleicht gibt es auch Sachen, die wir nicht wissen. Nicht.
Gut, okay, also verschiedene Aktionen jetzt, die hier zum Beispiel auch in Frankfurt waren. Frage von mir, habt ihr den Eindruck, dass das was bringt? Hat das Auswirkungen?
Jetzt reden alle drüber, beziehungsweise die Zeitungen schreiben drüber. Die Gesellschaft hat jetzt mal wieder die Möglichkeit, untereinander darüber zu reden. Und das ist immer ein Fortschritt, wenn die Leute quasi einen Fokus etwas darauf haben. Und nicht als Einzelperson, sondern als Gruppe von Leuten. Also wenn man auf die Arbeit kommt und da liest da einer die Frankfurter Rundschau und dann diskutiert man mal drüber, was denn da los war und was man so gegenseitig für Meinungen hat davon. Und das bringt auf jeden Fall immer so einen gewissen Entscheidungsschritt für die Leute. Vielleicht dann auch das nächste Mal selber irgendwie mit auf eine Demo zu gehen oder was auch immer zu tun. Zu hupen den ganzen Tag.
Hupen, ja, hupen. Mehr hupen. Jetzt war ja Frankfurt nicht die einzige Stadt, wo zu diesem Termin jetzt was stattgefunden hat. Es waren auch noch andere Sachen. Was war sonst noch so passiert?
Also das Größte war in Hamburg. Das waren 2000 Leute, die sind jetzt schon sehr lange dran an dem Thema und sind auch irgendwie extrem vor den Kopf gestoßen mit der Veränderung des Schanzenviertels und der Hafenstraße. Das Schanzenviertel wurde sogar mittlerweile jetzt als polizeiliche Sonderzone ausgerufen, um da Ruhe reinzubringen, wo die Polizei jetzt einfach mal machen darf, was sie will. So. Und da sind die Hamburger Bürger ziemlich sauer, weil sie einfach quasi konsequent aus ihren Stadtteilen vertrieben werden und jetzt mal ins Umland ziehen sollen, weil es gibt ja schöne Pfeffersäcke, nennt man die da. Die brauchen die Wohnungen.
Hamburg. Gab es sonst noch was?
Ja, es gab insgesamt, glaube ich, in 12 Städten, wenn es nicht sogar mehr waren, kleinere und größere. Und auch verschieden mit verschiedenem Hintergrund. Also Frankfurt kann man als Boomtown benennen, also da, wo die Bevölkerungszahl steigt und so weiter. Es gibt aber auch andere Städte, in denen die Bevölkerung eher sinkt und trotzdem, trotz, dass es noch nicht mal eine Wohnungsnot gibt, also genügend eigentlich leerstehenden Wohnraum gäbe, der nicht so teuer vermietet werden könnte, selbst da ziehen die Preise an. Und das hat natürlich was mit Deutschland an und für sich zu tun. Was für eine Rolle spielt dieses Land in der EU? Und hat was für eine Rolle das insgesamt hat. Also da, und es gibt dann wiederum Bereiche, wo es billiger wird, aber das ist, da kommen die Leute dann manchmal wieder an keinen Arbeitsplatz. Also das ist,
ja, das ist ja eine knifflige Sache, selbst wenn du hier, was weiß ich, im Hintertaunus was findest, was ein bisschen günstiger ist, dann hast du ja unter Umständen Fahrzeiten und auch Fahrtkosten
vor allen Dingen, ja, die ständig steigen.
Mhm. Ja, ja, also insofern.
Etwas, die haben jetzt wieder angekündigt zu erhöhen im Dezember.
Ja, diese niedrigpreisigen Gebiete, so zwar quasi zwischen Mainz und Bad Kreuznach oder bis Bad Kreuznach, sind halt natürlich interessant auch für die Industrie, weil sie da sehr niedrigpreisige Jobs vergeben können. Da bauen gerade die ganzen Logistikfirmen riesige Hallen, weil sie da die Leute haben.
Oh ja.
Mhm. Also es hört nicht auf, was Global City ist.
Ja, Global City, ja. Global Rhein-Main, ja.
Ja, ja, genau.
So schaut's aus. Also, war jetzt eine Aktion. Wie seht ihr denn die Zukunft? Wie kann es denn weitergehen? Ich meine, wir haben jetzt darüber ein bisschen gesprochen, wie die aktuelle Situation ist hier in Frankfurt. Wir haben auch ein bisschen versucht, dahinter zu steigen, wie das zusammenhängen kann, wie das funktionieren kann. Wir haben vielleicht auch eine ferne Utopie oder da hat jeder für sich eine Utopie. Es ist noch nicht ganz genau klar, wie man diese Utopie wirklich erreichen kann. Ein Ansatz ist jetzt bestimmt zu sagen, Leute müssen miteinander reden, die miteinander betroffen sind. Mhm. Aber wie können denn nächste Schritte aussehen? Wo kann es denn hingehen? In welche Richtung kann sich denn die ganze Problematik entwickeln? Beziehungsweise was kann getan werden, dass Entscheidungen vielleicht demnächst auch anders gefällt werden?
Mhm. Ich kann das jetzt nicht für alle sagen, aber ich kann sagen, wie wir das selber weiter probieren. Also es wird im November wir eine Euro Finance Week wieder geben. Es wird wieder Aktionen und Proteste dagegen geben und da wird wieder versucht werden, unter anderem auch den Immobiliensektor und die Politik und die Immobilienbranche in Fokus zu nehmen und zu gucken, was man da tun kann, um immer wieder das Thema auch möglichst am Köcheln zu halten und der Politik zu zeigen, ihr kommt uns da nicht aus. Das geht so nicht und wir werden die Leute, die davon direkt betroffen sind, nicht alleine lassen. Und gleichzeitig wird es an dem Wochenende drauf eine europäische Aktionskonferenz geben, die sich, die um Blockupy nochmal geht und da drin sich sowas verstärken kann. Das wäre für mich eine Zielsetzung, dass sich Proteste europäisieren und da drin der Druck auch ein ganz anderer wird, weil was man in Griechenland sehr gut sehen kann, dass national die Leute eigentlich nicht mehr durchkommen. Die können einen Generalstreik nach dem nächsten machen, aber die kommen nicht mehr gegen diese Entscheidungsmacht, wovon ein Teil in Frankfurt sitzt, nicht mehr an. Und das müssen wir verändern. Also das müssen wir von uns aus anders machen, indem wir das europäisieren. Also das ist ein Wunsch, aber ne, das ist nicht einfach so da, wenn ich mir das wünsche.
Dass also sozusagen auch der Protest versucht, seine Strukturen ein bisschen anzupassen, um zu sagen, wir haben dann gegenüber, Entscheidungsstrukturen gegenüber, die sind hier zumindest kontinental, also jetzt zum Beispiel europaweit aufgestellt und da müssen wir auch auf dieser Ebene was entgegenhalten.
Mhm. Teilweise sind sie ja auch sogar international, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir im Protest und Widerstand anfangen, etwas über uns hinaus zu denken, auch über eine Stadt hinaus, über ein Land hinaus, über Europa hinaus, also das ist einfach wichtig. Wir können nicht dabei bleiben, wo wir jetzt sind, dann funktioniert das nicht.
Okay, Euro Finance Week hast du kurz angesprochen, das ist eine Veranstaltung, die findet ja jährlich statt und da gibt es auch immer, ich sag mal...
Ich glaube zum 13. Mal oder so, ich weiß gar nicht mehr, also schon ziemlich lange.
Ja, ist jetzt wieder hier im November in Frankfurt, wo also auch viele Entscheidungsträger zusammenkommen, ja. Wo es ganz klar natürlich um Fragen der ökonomischen Wirtschaft geht, also sozusagen um auch Finanzwirtschaft, aber eben auch allgemeine ökonomische Fragen. Da gibt es teilweise immer ein Gegenprogramm oder eben ein ergänzendes Programm, das organisiert wird?
Ein Gegenprogramm. Kein ergänzendes. Also ein Gegenprogramm gegen das, was dort organisiert und entschieden wird. Und auch der Austausch da ist ja auf ziemlich hoher Ebene teilweise. Und auch, also die ganzen Sachen sind so hoch angesiedelt, dass jemand da nicht einfach mal vorbeilaufen kann. Also die Karten gehen da ab 800 Euro aufwärts, glaube ich. War letztes Jahr auf jeden Fall so. Ich glaube nicht, dass sich dieses Jahr billiger geworden ist. Und ist ein hochkarätiges Ding, was die ganzen Jahre eigentlich eher unterbelichtet war und eigentlich so ein bisschen von einzelnen Gruppen mal einzeln mit ganz wenigen mal in Fokus genommen worden ist. Und letztes Jahr wurde es im Zusammenhang mit Blockupy versucht, so als einen Zwischenschritt zu nehmen für nächstes Jahr. Und das ist dieses Jahr genauso.
Ist denn diese Strategie zu sagen, okay, man macht da Proteste, die dann zum Beispiel auch in den Medien erscheinen, die eben auch den Frontseiten der Zeitungen erscheinen, ist das eine Strategie, die hilft, da wirklich auf Augenhöhe zu kommen?
Nein, auf Augenhöhe bist du lange noch nicht, aber du bist auf jeden Fall überhaupt wahrnehmbar. Was unser größtes Problem ist, dass wir ja nicht wahrnehmbar sind. Wir können alle wunderbar uns was ausdenken, was wir alles anders haben wollen, aber wir müssen wahrnehmbar werden, wir müssen eine Stimme haben, wir müssen überhaupt gehört und gesehen werden. Und da ist ein Teil Pressearbeit oder lautstark sein oder vor Ort bei solchen Sachen zu sein. Das heißt nicht, auf Augenhöhe sind wir da noch extrem lange nicht. Gar keine Frage. Also da müsste wesentlich mehr passieren.
Ja, ist eine knifflige Geschichte, weil unter Umständen ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Besucher so einer Veranstaltung das sehen, sich vielleicht denken, oh je, jetzt komme ich nicht direkt zu meinem Termin, jetzt ist hier ein bisschen Stau, aber sich denken, ach ja, da sind wieder irgendwelche Chaoten, die machen sonst was und das ist dann sozusagen, war es dann auch gewesen mit der gedanklichen Beschäftigung mit der Problematik. Also das ist ja der eigentliche Kernpunkt.
Ja, das ist nicht so einfach, wie man Leute überzeugen soll oder sowas. Aber ich glaube, das geht nicht von einmal mit einem Transparent aufhängen, irgendwo ein Flugblatt verteilen, viel reden. Selbst so eine Sendung hat dann nur den Sinn, dass immer wieder mehr Leute versuchen, sich interessieren können. Wir müssen einfach mal schlicht davon ausgehen, dass wir sonst überhaupt nicht vorhanden sind, auch wenn wir selber das gar nicht das Gefühl haben.
Ja, sicher. Okay, erster Schritt, also Sichtbarkeit erzeugen, ich verstehe dich.
Ich denke, wenn sowas oft genug und in großer Menge in den Medien ist, dann wird auch irgendwann den Veranstaltern ein wenig mulmig und das ist der Moment, wo sie auch anfangen zu überlegen.
Woran man das merkt, ist zum Beispiel bei Blockupy, macht ja verbindet zivilen Ungehorsam mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Demo, mit allem Möglichen. Und da merkt man ja sehr genau, wie sie die letzten zwei Jahre darauf reagiert haben. Und da merkt man auch ihre Unruhe, weil sie wissen genau, das ist genau dieser Punkt und Mechanismus, der Leute vielleicht mitnehmen kann. Und ein bisschen tut es es, aber es tut es noch lange nicht in dem Maße, wie wir uns das wünschen. Und da alles, was wir dafür tun, denken wir natürlich in die Richtung, dass irgendwann mal so ein Moment passiert wie in Istanbul bei dem Gezi-Park, dass plötzlich 10 Tage die Revolution ausbricht. Und das war für die nicht erkennbar. Das war für sie selber nicht klar, dass wenn diese Gezi-Park-Besetzung und die staatliche Reaktion, die so unversöhnlich war, hätte ja auch sein können, dass die Leute alle weglaufen und sagen, oh, das mache ich nie wieder. Ja. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Und das liegt daran, wie sehr die Leute schon gedrückt sind in ihren Situationen. Ne? Wie geht's ihnen? Sind Leute, die mit ihnen dann aber sich damit auseinandersetzen? Und wo ist der Punkt, wo das zusammenkommen kann? Und das war an diesem Platz sowas. Ein anderes Beispiel, ein schönes, was auch schon seit Jahren läuft, ist Kotti und Co. in Berlin. Wo Leute diesen Raum aufmachen, so eine kleine Hütte und dann irgendwie immer mit Demos, Lärmdemos auf die Straße gehen und so weiter. Also es gibt sehr wohl kleinere Beispiele, die immer wieder den Druck wieder erhöhen und verstärken. Und im besten Falle kommt das alles mal zusammen, dass auch klar ist, so geht's nicht weiter. Und da müssen wir hin.
Ja gut, das gut ist ein Ziel, ist eine Strategie. Da denke ich, warten wir mal ab, was passiert und schauen, wie sich die Lage entwickelt. Ein Jingle. Wir haben einen Jingle. Okay, wir haben eine Sendung und wir haben einen Jingle. Also erstmal schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir uns mit euch unterhalten können. Das war jetzt abschlussreich, mal ein bisschen zu hören. Zum einen, was war passiert und zum anderen, was kann noch passieren?
Danke für die Einladung.
Ja klar, wir müssen das jetzt nicht so offiziell, das ist ja wie beim Verein und ich verdanke mich ganz nicht beim so und so.
Das ist einfach höflich.
Ja. Nee, also schön, dass ihr da wart. Wir werden da bestimmt dranbleiben und uns weiter drüber unterhalten. Haben wir sonst noch was, Andi?
Ja, also wir haben noch einen Jingle, hast du ja eben gerade schon gesagt.
Okay, einen Jingle haben wir noch, ja, und eine Musik haben wir noch. Also dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt unser Jingle für unsere Sendung, dass man jetzt auch jetzt erkennt, dass ihr im ABS-Magazin bei Radio X wart. Also ABS-Magazin ist super, ist dufte. Jetzt gibt's einen Jingle und danach gibt's noch eine Musik. Und zwar haben wir wieder Pornophonik, unsere All-Time-Guests sozusagen hier, die Jungs mit,
und natürlich
mit
nicht,
Gameboy und Gitarre und so. Und ja.
Und natürlich nicht zu vergessen, das ABS-Magazin ist auch im Internet zu finden. Auf absmagazin.de. Genau. Da könnt ihr immer unsere Sendungen, die wir schon seit zig Jahren schon, also seit letztem Jahr schon produzieren, könnt ihr euch da anhören und könnt ihr euch mal selber dann hören, falls ihr auch mal hier im Studio gewesen seid beim ABS-Magazin.
Ja, super. Also da gibt's alte Sendungen zum Nachhören und auch Infos absmagazin.de. Dann schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
ABS-Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.